Herzlich willkommen zur 5. Folge von Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit Anja Serfontaine. Anja war viele Jahre für Größen der deutschen Automobilbranche in Asien tätig. Dort startete sie auch ihre Coaching-Karriere. Heute lebt Anja wieder in Deutschland und arbeitet als Resilienzcoach. Im Gespräch gibt sie einfache Tools und Methoden an die Hand, wie man es schaffen kann, nicht an den eigenen Aufgaben zu zerbrechen, sondern diese nachhaltig zu meistern. Resilienz ist für sie nämlich die situationsgebundene Fähigkeit, sich bewusst in einen bestimmten Zustand zu versetzen. Was mich besonders an Anja beeindruckt hat, ist ihre Offenheit, mit der sie über persönliche Schicksalsschläge erzählt. Mich hat das Gespräch nicht nur berührt, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber genug von mir, hier kommt das nächste Gespräch bei Humans Are Happy. Viel Spaß! Anja, ich freue mich total, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Hallo Leo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Anja, ich möchte direkt mit dir reinspringen und stell dir zum Anfang eine Frage, die ich sonst gerne eigentlich am Ende stelle, aber bitte starte doch einfach mal so mit dem Beenden des folgenden Satzes: Glück ist.
Glück ist. Glück ist wie der Puls in meinen Adern, den ich spüre. Manchmal ist er da und stark und kräftig. Manchmal ist er schwach und fast nicht spürbar. Ja, das ist Glück für mich.
Alles klar. Ja, wir gehen direkt tief rein. Danke. Okay. Danke dir dafür, Anja. Ich würde dich einmal bitten zur Einordnung, dass unsere HörerInnen das auch verstehen, wie du zu dieser in meinen Augen total schönen Einschätzung kommst. Bitte erzähl doch einfach mal von dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was hast du in deinem Leben so gemacht, dass du jetzt an der Stelle stehst, wo du bist und dich mit dem Thema Resilienz auch in Bezug auf Glück und Wohlbefinden beschäftigst?
Ja, es ist wirklich ein Werdegang, der im Laufe der Zeit einfach sich entwickelt hat, muss ich sagen. Wenn ich mich selber beschreiben müsste, dann würde ich eindeutig sagen, dass ich als Sonnenkind auf die Welt kam. Also es gab schon immer in meinem Leben Eigenschaften, wo andere Menschen mich als fröhlich, optimistisch, ich denke auch lebensbejahend gesehen haben. Und so ging ich ganz frohen Mutes immer durch mein Leben, eigentlich ziemlich vom Glück wohlgesonnen, würde ich behaupten. Bis dann, ja, doch auch in jedem Leben natürlich irgendwann mal dunklere Wolken am Horizont sind. Wenn ich das persönlich so auf mein eigenes Leben betrachte, dann hat mich mit Sicherheit eine der Wolken stark beschäftigt, die Trennung meiner Eltern. Das war gerade zum Zeitpunkt meines Studiums. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und wenn dann auf einmal das Gefüge Familie, das ja viel Kraft und Stabilität einem im Leben gibt, wenn das auseinanderbricht, dann passiert sowieso ganz viel mit uns als Mensch. Und dann kann es sein, dass wir urplötzlich ganz andere Weltanschauungen haben, auch was das Thema Liebe angeht. Und das hat ja auch mit Glück zu tun und so weiter. Und deswegen habe ich dann zu dem Zeitpunkt, wo meine Eltern sich getrennt haben, die Chance ergriffen und bin weit, weit, weit geflüchtet, so ziemlich so weit, wie ich konnte. Neuseeland wäre wahrscheinlich der weiteste Punkt gewesen, bin aber nur bis Singapur gekommen und habe viele, viele Jahre in Asien verbracht, zwischendurch auch wieder in Deutschland gewesen, habe auch meinen südafrikanischen Mann in Singapur kennengelernt, deswegen auch der Name Serfontaine. Und ja, dann gab es natürlich noch andere Situationen in meinem Leben, die wirklich ganz einschneidend waren und natürlich meinen Werdegang auch gelenkt haben. Ich habe es vorher erwähnt, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert, war also in meiner beruflichen Karriere in der Wirtschaft tätig, in einem Automobilunternehmen und habe dort interessante Jobs gehabt in Singapur, aber hatte gar nichts mit Resilienz zu tun. Zumindest mal in dem Moment habe ich das nicht erkannt, die Verbindung. Ja, dann gab es, wie gesagt, zwei Sachen, die passiert sind, die mit Sicherheit stark mein Leben beeinflusst haben. Zum einen 2007 ist unsere erste Tochter geboren, Jelena. Und jetzt komme ich wieder auf die Sonnenstrahlen. Der Name bedeutet Sonnenstrahlen. Und leider ist es uns nicht vergönnt gewesen, dass sie sehr lange bei uns war. Sie ist nach 5 Wochen und 2 Tagen gestorben. Und ziemlich genau 7 Jahre später ist mein Mann tödlich verunglückt. Und es sind immer solche Momente, die einem wirklich dann den Boden unter den Füßen wegziehen zum Teil, wo sich das ganze Leben neu ordnet, wo man wirklich, ja, wo man einfach komplett neu anfangen muss in dem Sinne. Und ich habe aber in der Zwischenzeit zwischen dem Tod meiner Tochter und 2014, als mein Mann starb, habe ich mich schon beruflich neu orientiert. Also ich habe dann irgendwann beschlossen, okay, mein Herzenswunsch war eigentlich immer im Bereich Coaching und Training unterwegs zu sein. Auch lehren zu dürfen war ein ganz großer Herzenswunsch von mir. Und den habe ich dann auch wirklich, ja, auch gelebt in dem Sinne und habe mich dann als Coach selbstständig gemacht. Und in dieser Reise als Coach, am Anfang war ich als Expat-Coach unterwegs, weil ich halt natürlich im Ausland gelebt habe und ganz viele Expats um mich herum hatte und einfach auch da betrachtet habe, wie kann ein Expat glücklich und zufrieden im Ausland leben? So, und dann sind aber meine eigenen Geschichten passiert und das hat natürlich ganz stark den Fokus verändert, weil ich habe dann für mich und meine damals 5-jährige Tochter beschlossen, dass wir zurückgehen nach Deutschland. War also selber nicht mehr Expat und daraus hat sich dann der veränderte Fokus entwickelt, dass ich mich als Resilienz-Coach, als The Bounce-Back-Coach an den Markt gewagt habe. Und ich habe lange, lange damit gehadert mit der Frage, darf man solche Themen in der eigenen Autobiografie, darf man das ansprechen oder sollte man das beiseite schieben? Darf das da sein? Oder ja, und ich habe da so ein Motto einmal gehört, ich kann es leider nicht mehr zuordnen, wer das gesagt hat, aber das sind Worte, die verfolgen oder die sind mir bis heute ganz, ganz wichtig. Auf Englisch gibt es den Spruch: Turn your trauma into your teacher and turn your pain into your purpose. Kann sein, dass der Spruch noch ein bisschen weitergeht, aber das sind die 2 Zeilen, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind und die mit Sicherheit mein Tun und Denken und Handeln heute auch immer noch leiten. Wo ich einfach gesehen habe, ja, wir alle haben Schmerz, wir alle kommen an Situationen im Leben, wo es verdammt schwierig ist. Das mag gesundheitlicher Art sein, das mag was ganz Urplötzliches sein, aber wie gehen wir dann damit um? Wie schaffen wir es? Und das ist ja im Grunde genommen die Resilienz. Nachdem wir den Impact haben, also den Aufprall, wie schaffen wir es da wieder in einen guten Zustand zu kommen? Oder vielleicht auch in der Krise gut für uns zu sorgen?
Ja. Gab es da einen bestimmten Punkt, also du hast jetzt ja 1-2 einschneidende Erlebnisse auch dargestellt, an dem du gesagt hast, ich gehe jetzt aus der Automobilindustrie raus, ganz, ganz bewusst, oder ist das eher ein langsamer, langwieriger Prozess gewesen? Kannst du das nochmal beschreiben?
Also der Abschied aus der Automobilbranche hat sich mit Sicherheit schon ein bisschen vorher, bevor ich nach Deutschland zurückgekehrt bin, ja, abgezeichnet. Also ich habe ja im Ausland mich schon als Coach selbstständig gemacht.
Nebenbei dann?
Genau, ja.
Okay,
ja.
Bei welchem Automobilhersteller warst du?
Ich war bei Volkswagen und dann später bei Audi.
Okay.
Genau, ja. Und es hat auch mit Sicherheit die Frage, was gibt mir Erfüllung oder was möchte ich, dass später mal auf meinem eigenen Grabstein steht, ja?
Klar.
Und so fangen bei mir auch oft Coaching-Gespräche an mit sehr morbiden Fragen. Aber ich finde, die können sehr schnell ganz viel Klarheit auch hervorbringen. Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, dann gab es noch ein, zwei andere Dinge, die mit Sicherheit dazu beigetragen haben. Und jetzt weiß ich auch genau, was nicht fehlen darf in der Geschichte. Bevor unsere Tochter auf die Welt kam, waren mein Mann und ich das erste Mal zusammen im Urlaub. Es war 2004 und wir sind über Weihnachten nach Khao Lak und haben dort auf einem Liveaboard, also einen Tauchurlaub gemacht. Und es war leider ein Zeitpunkt, der für viele Menschen sehr tragisch ausging. Es war nämlich dann, haben wir die Naturkatastrophe vom Tsunami hautnah miterlebt. Insofern, dass wir auf dem Schiff waren, aber halt weit genug weg von der Küste von Phuket, dass also der Tsunami an sich die Welle oder Wellen, es waren ja zwei, unterm Schiff durchgegangen sind und wir somit beschützt und unbeschadet aus dieser Naturkatastrophe hervorgegangen sind.
Wahnsinn.
Ja, und vor allem, wenn man dann die Bilder, die ja um die Welt gingen, im Kopf hat und so richtig verstanden hat man das erst Tage, Tage danach, was da eigentlich passiert ist, auch wenn man selber mittendrin war, dann merkt man schon, der liebe Gott, das Universum, die höhere Kraft, wie immer man es nennen mag, hat einem noch mal eine Chance gegeben. Hat gesagt, okay, hier ist deine Reise noch nicht zu Ende. Und das ist mit Sicherheit auch eines der Hauptgründe, warum ich meinen Weg dann anders eingeschlagen habe.
Ja, das Ausmaß oder die Gewalt der Welle, der Wellen, als ihr da auf dem Boot wart, schon absehbar? Habt ihr das gemerkt oder war das einfach nur eine Welle?
Für uns persönlich war es nur eine kleine Welle. Also für uns
Ja.
selber war es wirklich die Crew an Bord, die ja alle die haben früher mit uns Englisch gesprochen und dann, als das dann passierte, haben alle nur noch wild Thai durcheinander geredet. Wir haben dann im Nachhinein erfahren, dass das Schiff dann halt auf einmal ganz schnell wurde und ich weiß nicht, wie viele Knoten gemacht hat, aber weil die Welle uns halt nach vorne gedrückt hat. Ich selber lag aber oben auf dem Deck und habe gerade für meinen MBA studiert und habe gerade so in Business Cases reingeschaut und habe nicht verstanden, was da um mich herum passiert. Ich habe nur das Gefühl gehabt, als ob ein großer Tanker an einem vorbeifährt und dann halt so eine Welle erzeugte. Aber da war halt kein anderes Schiff in der
Ja.
Nähe. Ja.
Verrückt. Okay. Und dann bist du über diese mehreren tatsächlich einschneidenden Erlebnisse auch zum Thema Resilienz Schritt für Schritt hingekommen und hast gesagt, ich werde jetzt Resilienzcoach. Kannst du kurz einmal erklären, was ist Resilienz?
Okay. Resilienz ist die Widerstandskraft beziehungsweise ja eine situationsbezogene Qualität, die wir alle in uns haben, die wir aber ganz oft nicht erkennen können, weil eben die Belastungen von außen ganz stark auf uns drücken. Und der Begriff Resilienz kommt aus dem Lateinischen von resiliere. Und ja, in der Materialwirtschaft spricht man da einfach auch man ist wieder in der Lage, in die Ausgangssituation zurückzuspringen. Viele Resilienz-Trainer reden dann aber nicht ich persönlich nenne mich ja The Bounce Back Coach, also wieder zurückspringen. Viele sagen aber auch Bounce Forward, also eigentlich nach vorne sich katapultieren. Aber wichtig ist es, wenn auf uns etwas einwirkt, sich dadurch nicht erdrücken zu lassen und vielleicht auch nicht in einen Stillstand zu geraten. Mhm. Genau.
Okay, du hast jetzt zwei Sachen gerade gesagt. Einmal in die Ausgangslage entweder zurückspringen oder mich in die Ausgangslage nach vorne manövrieren, auf jeden Fall aus irgendeiner Situation in eine vorherige Situation wiederbringen, auf wahrscheinlich psychische Art und Weise jetzt.
Genau, genau, richtig. Ja.
Wobei das natürlich auch immer Auswirkungen haben kann. Aber vor allem hast du auch gesagt, situationsbezogene Qualität. Und an der Stelle die Frage, das heißt natürlich auch, dass Resilienz in verschiedenen Situationen unterschiedlich wichtig ist, gebraucht wird oder nicht gebraucht wird. Wann ist die so eine Situation? Also situationsbezogen kann natürlich jetzt ganz, ganz viel heißen. In welchen Situationen brauche ich das? Gibt es zum Beispiel Reminder? Kann ich zum Beispiel sagen, oh, ich erkenne, ich bin in dieser Situation, wende Resilienz an oder habe ich das einfach? Läuft das unbewusst? Was ist mit diesem situationsbezogen gemeint?
Ja, ich sollte vielleicht nicht nur situationsbezogen, sondern auch Situationselastizität ist ja auch was damit reinspielt. Ich für mich sehe da die ganz große Brücke auch natürlich zum Thema Achtsamkeit, wo ich einfach drauf schaue, in welchen Lebenssituationen bin ich denn resilient? Und in welchen bin ich es eben vielleicht eher nicht oder gebe klein bei. Und es ist mit Sicherheit ein gutes Hinschauen dafür erforderlich. Manchmal tut es auch weh, hinzuschauen. ich sag auch immer wieder in Resilienztraining, es ist keine Pille, die man schluckt und dann für alles und für immer resilient ist, sondern auch ich selber als Resilienzberaterin sehe mich durchaus nicht in allen Situationen, Lebenssituationen resilient. Aber es gibt mir die Möglichkeit, hinzuschauen und dann natürlich mit verschiedenen Resilienzschlüsseln dagegen zu wirken und einfach auch zu schauen, was kann ich denn eigentlich tun, um die Situation zu verändern.
Was ist denn ein Resilienzschlüssel?
Da gibt es ganz viele, gibt es da. Okay. Man wird auch unterschiedliche Experten zu dem Thema befragen und manche haben das in 7, in 10, in 13. Da habe ich schon die unterschiedlichsten Modelle gesehen. Aus der USA haben wir von Karen Ryvich. Sie hat 7 Resilienzschlüssel aufgelistet, wo auf alle Fälle die Akzeptanz dazugehört, wo der realistische Optimismus ein Schlüssel ist, aber auch die Handlungsfähigkeit. Das hören wir ja auch bei Martin Seligman, wenn er über die Agency spricht. Und da haben wir halt auch Selbstwirksamkeit. Ja, es gibt einige Orte, da könnten wir noch eine ganze Sendung dafür füllen, wenn wir jetzt mit den Schlüsseln ins Detail gehen.
Ja. Nee, müssen nicht ins Detail gehen. Dann frage ich mal so, was sind denn für dich die wichtigsten Resilienzschlüssel?
Ich stelle immer wieder fest, dass die Schlüssel, und ich habe für mich so einen Regler, wie ein Mischpult, ein DJ ein Mischpult hat, dass ich mir die verschiedenen Situationen anschaue und dann mir genau überlege, was brauche ich denn jetzt im Moment? Möchte ich denn meinen Akzeptanzregler nach oben fahren oder möchte ich den eben nicht nach oben fahren? Also ich habe wie Stellschrauben in dem Sinne für mich. Ja. Und auch die Selbstwirksamkeit, erlebe ich mich in diesem Moment als selbstwirksam? Kann ich etwas tun? Was sagt denn mein Beeinflussungsradar in dem Sinne? Und also mir helfen die Schlüssel und hoffentlich auch meinen Klienten, wenn wir darüber reden, dass sie einfach die Situation, in der sie sind, nochmal genau anschauen und dann dementsprechend Handlungsmöglichkeiten und Handlungsräume erkennen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Metapher mit dem DJ-Pult der Launen oder des Lebens. Aber also Akzeptanzregler, Handlungsfähigkeitsregler.
Netzwerkfähigkeit.
Was heißt das? Also dass ich jetzt Netzwerke oder führe du aus?
Im Sinne von, okay, gehen wir mal davon aus, man hat, weiß nicht, finanzielle Schwierigkeiten.
Ja.
Okay, dann okay, komme ich vielleicht mit Akzeptanz nicht besonders weit, weil irgendwann steht dann der Gerichtsvollzieher vor der Tür oder so. Ja, aber natürlich kann ich mir mein Beziehungsnetzwerk anschauen und natürlich vielleicht liegt die Lösung zu meinem Problem in meinem Beziehungsnetzwerk.
Verstehe.
Ja, genau. Also es ist wirklich als ein weiterer Schlüssel zu verstehen. Generell, wenn man jetzt nicht so problem- oder herausforderungsbezogen an die Sache rangeht, dann ist natürlich aber auch gerade die Netzwerkfähigkeit eine Sache, wo man immer wieder hinschauen sollte, wie gehe ich denn mit den Beziehungen in meinem Leben um? Also wie viel Zeit und Energie stecke ich denn da rein und welche Beziehungen habe ich? Und was tue ich dafür? Ohne auf der anderen Seite gleich die große Erwartung zu haben, was bekomme ich von den anderen Leuten zurück, sondern ja.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über anderthalb Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HumansAreHappy15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HumansAreHappy15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Ja, alles klar. Danke dafür. Du hast, da gibt es wahrscheinlich auch gleich schon einige Schnittmengen, aber ein Zitat von dir, auf was ich auf deiner Website gefunden habe, was mir natürlich sofort ins Auge gesprungen ist, ist, Resilienz ist der Schlüssel zu einem glücklicheren Leben. Oder da steht, glaube ich, Resilience is key to a happier life, mal ganz frei übersetzt. Und es geht natürlich bei Humans Are Happy auch ganz viel um Wohlbefinden, um Glück. Was ist Wohlbefinden? Was ist Glück? Wie unterscheidet sich das? Und wie ist die Wechselwirkung in Bezug auf einfach verschiedene Dinge, beispielsweise auf Resilienz? Also wie kann ich Resilienz nutzen, um ein glücklicheres Leben kurz- und langfristig zu leben?
Heute Morgen habe ich meditiert, was ich eigentlich jeden Morgen mache.
Ja.
Und ich mache das immer geführt mit einer App. Also ich bin da großer Fan von Headspace. Und gerade heute ging es darum, wie man die Vergangenheit nicht beeinflussen kann und natürlich auch nicht in der Zukunft großartig lebt, sondern wir leben im Hier und Jetzt. Also muss ich ja auch im Hier und Jetzt schauen, ja, wie gehe ich mit Situationen um? Was ist eigentlich, bin ich resilient oder nicht? Und um das nochmal auf mein eigenes Leben zurückzuführen, ich habe vorher von den dunkleren Wolken aus meinem Leben erzählt, die sind da. Ich weiß, dass ich die nicht ändern kann. Und wenn ich in die Zukunft schaue, habe ich auch so ein paar Baustellen. Ja, haben wir vorher noch gar nicht darüber geredet. Aber wenn ich in die Zukunft schaue, ich habe das tolle Glück, nicht nur Optimismus von meiner Oma, von meiner Mutter geerbt zu haben, sondern auch eine Erbkrankheit. Zystennieren nennt sich das. Davon sind viele Menschen in Deutschland betroffen. Also ich bin nicht allein, ich bin in guter Gesellschaft. Aber es ist natürlich schon etwas, wo man denkt so, muss ich jetzt vielleicht in mittlerem Alter an die Dialyse? Kein schöner Gedanke, vor allem nicht, wenn man wie ich sehr gerne reist und so. Ja, und wie gehe ich jetzt mit sowas um? Gar nicht. Also ich lasse mich nicht verrückt werden von den Dingen, die noch in der Zukunft sind. Und ich versuche nicht von den vergangenen Dingen mich zu stark beeinflussen zu lassen, sondern das Hier und das Jetzt finde ich extrem wichtig und entscheidend.
Ich liebe den Satz, wie gehe ich damit um? Gar nicht. Ja, vielen Dank dafür, wirklich, das meine ich absolut ernst. Ich hab manchmal das Gefühl, das ist eine Eigenschaft, die ich gerne mehr hätte. Also so kann ich auch unumwunden zugeben, weil ich glaube, ich neige da auch manchmal zu das ein oder andere Thema, was einfach in der Zukunft erst ansteht, im Jetzt schon sehr zu zerdenken. Deswegen kam ich da gerade auch so drauf oder deswegen ist der so hängen geblieben. Also der gefällt mir sehr gut. Macht nämlich auch absolut nur Sinn, sich aufs Jetzt zu konzentrieren.
Natürlich fällt uns das schwer. Wir wollen ganz oft natürlich nach vorne blicken und gerade wenn man für sich Ziele definiert hat, Everest-Ziele, die ja auch beim Glück eine große Rolle spielen, ja, für ein gelungenes Leben weiß man ja aus der Forschung auch, dass es wichtig ist, dass Menschen Ziele haben und nach vorne blicken. Also ist es ganz natürlich, dass unser Gehirn, unsere Gedanken sich um die Zielerfüllung kreisen und wir da hinsteuern wollen und das natürlich auch bestmöglich beeinflussen wollen. Aber gleichzeitig gibt es da eben auch Grenzen. Und ja, wenn wir halt zu sehr, ja, wenn die Gedanken sich zu sehr um vielleicht, wie soll ich sagen, eine Schwierigkeit sich drehen und es nicht mehr produktiv wird, dann hat man ja davon nichts, sondern man bringt sich dadurch ja auch aus dem Gleichgewicht.
Ja, gibt es mit Resilienz oder mit Hilfe von Resilienz irgendeine Technik, Methode, ein Warnschild, das einem zeigt, jetzt gerade zerdenkst du irgendetwas? Jetzt macht es keinen Sinn, sich da weiter über Eventualitäten den Kopf zu zerbrechen.
Also, wenn Menschen nicht mehr gut durchschlafen können, wenn sie also nachts aufwachen und immer wieder die Gedanken sich um das Gleiche drehen, da gibt es durchaus Grenzen. Also ein Stück weit ist es normal, dass wenn ich ein Ziel habe, dass ich meine Gedanken darum kreisen, aber dennoch ist es wichtig, da Pausen machen zu können. Natürlich im Schlaf, ja, aber auch Pausen, wenn ich jetzt mich irgendwo hinsetze und vielleicht eine Tasse Kaffee am Tag genießen möchte oder einen kleinen Spaziergang. Und wenn ich dann feststelle, selbst in meinen Pausephasen drehen sich alle Gedanken nur um die eine Sache, dann bin ich eindeutig an dem Punkt, wo ich die Sache mal mir genauer anschauen sollte oder versuchen sollte, einen Gegenpol zu schaffen.
Ja. Du hast gerade verschiedene Dinge angesprochen, zum Beispiel einmal das Schlafen, dann das Pause machen auf körperlicher, aber auch auf psychischer Ebene. Und das bringt mich zu den verschiedenen Ebenen der Resilienz, auch ein Thema, was ich in deinen Inhalten, die du publizierst, entdeckt habe. Und da wollte ich gerne mal fragen, wie unterscheidet sich das oder kannst du das kurz kategorisieren? Physische, emotionale, mentale, soziale Resilienz. Wie phasen die sich ein?
Genau, das Modell bei mir ist entstanden während meiner Coaching-Ausbildung. Dort wurden wir dazu ermuntert, auch unser eigenes Modell zu entwerfen. Und ich habe im Grunde genommen zwei Modelle zusammenfließen lassen.
Also es ist deine Kreation?
Jein. Also die vier Ebenen, die wirst du an anderer Stelle ebenso finden. Ja, also es gibt einige, wo das genau in diese vier Kategorien teilen. Ich denke, das gibt ganz viele. Aber die Brücke dann zur Resilienz beziehungsweise dann auch zum Lebensrat. Das war noch von der Zeit, als ich als Expert-Coach gearbeitet habe. Da habe ich vor allem dann das Lebensrad immer als eine Grundlage in den Coaching-Sitzungen genommen. Und das Lebensrad gepaart mit diesen vier Ebenen ist auch total spannend, sich anzuschauen.
Kannst du kurz einmal einphasen, was ist das Lebensrad? Ich kann mir vorstellen, dass das einige HörerInnen das nicht jetzt vor Augen haben.
Genau, das Lebensrad benutze ich in ganz verschiedene Arten und Weisen. Das möchte ich vielleicht noch vorneweg nehmen. Man kann das Lebensrad nehmen, um ein Vision Board für sich zu erstellen. Man kann aber das Lebensrad, also was Langfristiges, mit Ziele zu füllen. Man kann ein Lebensrad aber auch ganz toll hernehmen, um an einem Tag, der einem total gestresst und unstrukturiert und wo man das Gefühl hat, man wird ein bisschen erschlagen von seiner eigenen To-Do-Liste. An solchen Tagen nehme ich auch das Lebensrad total gern her, weil es mir Klarheit verschafft über meine Ziele und Prioritäten. So, und jetzt zum eigentlichen Lebensrad. Man stellt sich einen Kreis vor, teilt den in 8 Pizzaschnitten, in 8 Einheiten, und die Kategorien, die kann man mit Sicherheit für sich selber definieren. Ich für mich habe folgende Einteilung gefunden. Da gibt es, ich kann leider die Begriffe immer nur auf Englisch, aber das kriegen wir schon hin.
Auf jeden Fall.
Ja, Work and Passion. Ja. Also es geht um die Arbeit und worin habe ich Leidenschaft.
Dann, work in Passion
work and Passion.
Okay, ja,
ja. Weil zum Beispiel habe ich vielleicht einen Rentner vor mir sitzen, der jetzt keine geregelten Arbeit mehr nachgeht, aber er hat vielleicht doch für sich ein Thema, wo er sich leidenschaftlich engagiert.
Ja.
Dann das zweite sind Finance and Wealth, also eher die materielle Seite unseres Lebens. Wie steht es um meine Finanzen? Genau. Dann an dritter Stelle Family and Friends. Familie und Freunde. Interessanterweise in einer Kategorie. Ja, aber halt Beziehungen an sich. Beziehungsweise die vierte Kategorie, da geht es auch nochmal speziell um Beziehungen. Da geht es nämlich um Love and Romance. Kann natürlich der Partner sein im Leben, aber vielleicht, wenn man Single ist, dann geht es in dieser Kategorie auch ganz stark um Selbstliebe und Selbstfürsorge. Was tue ich für mich? Wo schenke ich mir Liebe? Ich bin der Meinung, dass das ähnlich wie so ein Brunnen ist. Nur wenn wir mit Selbstfürsorge uns Gutes tun, kann die Liebe überfließen in den nächsten Pott, wo der Partner unten drunter sitzt. Und andersrum geht es schlecht. Also dann kommen wir auch wieder zu einem Ungleichgewicht. Dann die fünfte Kategorie, da geht es um Contribution to others. Das übersetze ich ein bisschen so im Bereich Nächstenliebe. Wir sind keine Insel, wir sind nicht alleine. Wo gebe ich zurück in der Gesellschaft? Und es kann was ganz Kleines sein. Das kann sein, dass ich jemandem die Tür öffne. Ja, oder aber auch was Größeres, ja. Das ist immer ganz unterschiedlich. Dann haben wir die sechste Kategorie, Personal Development, also die persönliche Weiterentwicklung. Ja. Und dann die letzten zwei Kategorien sind noch die Physical Environment, also die physische Umgebung, die ich habe. Sie, Leo, bist in einem Raum, der ein schönes, interessantes Bild an der Wand hat. Das ist sehr ansprechend. Also ich kann mir vorstellen, dass du dich in deinen vier Wänden sehr wohl fühlst.
Es ist das einzige Bild, was unser Vermieter, was wir hier haben hängen lassen. Ich wohne hier zurzeit zur Zwischenmiete und wir mussten, ich glaube, 9 von 10 Gemälden stehen im Keller. Das durfte stehen bleiben. Ja,
das durfte stehen bleiben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und sehr ansprechend.
Farbenfroh. Ja, ich mag es auch.
Ja. Genau. Man kann es natürlich eng sehen, the physical environment auf die vier Wände bezogen. Ja. Gerade in Pandemiezeiten sind wir ja doch sehr auf die vier Wände auch fixiert. Aber man kann es natürlich auch größer sehen. Ja, also gerade dann, als ich mit Expats unterwegs war, die natürlich dann genau hinschauen mussten, wo sind sie jetzt in welchem Land und wie wohl fühlen sie sich in diesem gewählten Land. Und die letzte Kategorie, und damit fange ich jetzt eigentlich immer an. Also ich starte jetzt immer gegen den Uhrzeigersinn, ist nämlich Gesundheit und Wohlbefinden. Aber halt speziell auch körperliche Gesundheit. Ja.
Das ist natürlich ganz spannend. Körperliche Gesundheit und Wohlbefinden in einer Kategorie, weil das Wohlbefinden natürlich weit übers Körperliche hinausgeht, aber hier auch schon eine Wechselwirkung, Abhängigkeit impliziert wird.
Genau.
Aber was heißt impliziert wird, das geht ja auch darüber hinaus. Ja, spannend. Okay, wir haben das Lebensrad und jetzt der Bezug zu den vier verschiedenen Resilienzarten.
Genau. Ja, und dann gibt es die vier Resilienzarten habe ich in ein kleines Programm gepackt, das ich Human Flex nenne, wo ich einfach die ganz große Meinung vertrete, dass wenn wir uns um diese vier einzelnen Vertreter nicht tagtäglich kümmern und sie auch mal bewusst anschauen, also emotionale Resilienz, welche Gefühle schwimmen gerade bei mir oben? Sind diese Gefühle positive Gefühle? Sind es Gefühle, die mich weiterbringen? Oder sind es Gefühle, die mich nach unten ziehen? Ich bin vorsichtig mit dem Begriff negative Gefühle, weil ich glaube eigentlich nicht mehr an negative Gefühle an sich. Also ich bin ganz stark der Meinung, jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung. Aber dennoch lohnt es sich, genau hinzuschauen, möchte ich von dem Gefühl langfristig mehr haben möchte ich mehr Angst haben in meinem Leben oder muss ich vielleicht der Angst auch irgendwo seine Grenzen aufzeigen? Ja, genau. Ja. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die körperliche Resilienz. Das ist ein ganz großer Bestandteil auch in den Resilienztrainings, dass ich die Leute darauf sensibilisiere, dass sie ihren Körper nicht missachten sollen. Also dass sie auf kleinste Störungen im System auch wahrnehmen sollen. Absolut. Wir leben in so einer Leistungsgesellschaft und ich weiß, wie es ist, wenn man eine 40, 50 plus Stunden Woche hat und wie oft dann Schindluder mit dem Körper getrieben wird und Grundbedürfnisse vernachlässigt werden. Und da fängt es einfach an. Da müssen wir Blocker reinsetzen, Pausen.
Ja.
Und genau.
Bei dir.
Genau, und beim anderen, da waren wir vorher schon mal ganz kurz bei den Gedanken, bei der kognitiven Resilienz. Also wie sind denn meine Gedanken? Sind die förderlich? Sind die hilfreich? Oder drehen wir uns da gerade im Kreis? Ja, und dann hatten wir noch die soziale Resilienz. Da, ich habe es vielleicht nicht wirklich erwähnt, aber ich für mich definiere immer The Bounce Back Coach als jemand, der hilft Menschen mit den kleinen und den großen Krisen des Lebens umzugehen. Aber oftmals ist es natürlich so, wenn Menschen dann mal in der Krise sind, dann haben sie schon oft gar nicht den Blick für die Ressourcen und für die Möglichkeiten, wo sie Hilfe bekommen könnten. Deswegen passiert auch ganz viel vorbeugend. Nochmal eine Brücke zum Tsunami. Man hat im Anschluss an den Tsunami ja auch Frühwarnsysteme in den Ländern gebaut, in Thailand, in Indonesien. Und genauso sehe ich das auch mit der Resilienz. Man braucht eigentlich das Wissen darüber, ist für mich auch ein Frühwarnsystem. So definiere ich es. Und wenn ich jetzt dann die Brücke schließe zu den vier Resilienzen, über die wir gerade gesprochen haben, dann gehört Social Resilience auch ganz klar zum Frühwarnsystem, wo ich sage, okay, ich muss an meinen Beziehungen arbeiten. Ich muss Beziehungen priorisieren und schauen, dass ich mich um sie kümmere, weil nur dann sind sie auch in Krisensituationen für mich da.
Mhm. Ja. Absolut. Genau. Und das sind ja nicht nur die einzigen Gründe für soziale Bindungen.
Nein,
ja. Aber total verständlich.
Ja.
Ja, cool. Danke dir auf jeden Fall, das Lebensrad nochmal ins Verhältnis zu setzen und als, wie nenne ich es jetzt mal, Proof Point, als, einfach als Prüfstein.
Und
für die Kategorien finde ich super, ja.
Ich empfehle dann meistens auch, wenn man jetzt eine To-Do-Liste hat, die einen erschlägt. Klar, zu 99% werden die To-Dos sich in der Kategorie Work and Passion befinden. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber gerade dann empfehle ich, Gegenpole zu setzen und zu sagen, okay, was möchte ich denn heute noch für meine persönliche Weiterentwicklung tun? Was möchte ich denn heute noch für meine Kategorie Family and Friends tun? Ja, und dann ergibt sich automatisch eine ganz neue To-Do-Liste.
Das glaube ich. Hast du ein System? Also ich kann mir vorstellen, wenn wir das jetzt mal durchspielen, dass ich 99 von 100 To-Dos sich bei mir auf der Work and Passion Kategorie oder in dieser Kategorie abspielen und du sagst, dann setzt dir doch für alle anderen Kategorien auch noch ein To-Do und frag dich und ich sag, aber ich würde doch so gern jetzt meine Freunde besuchen oder meinen Eltern einen Brief schreiben, aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Mhm. Weil Work and Passion eben schon per Definition mindestens 8 Stunden am Tag mit Pause 9 von 24 einnimmt. Aber das ist ja nur eine Kategorie von 8. Also da ist ja das Ungleichgewicht vorprogrammiert. Wie gehe ich jetzt vor?
Leo, du kennst mit Sicherheit die Geschichte, die wirklich schon ganz, ganz oft erzählt wurde von dem Professor, der zu seinen Studenten kam und gesagt hat, was fülle ich in dieses Glas? Und man legt die großen Steine rein und dann sagt er, ist das Glas jetzt voll? Ich denke, du kennst die Geschichte, oder?
Ja, ja.
Vielleicht nicht alle deine Hörer, von daher führe ich es noch kurz weiter aus und dann fragt er halt, ja, seid ihr der Meinung, das Glas ist voll? Und die Studenten nicken. Dann nimmt er kleine Kieselsteine und fängt an, das Glas weiter zu füllen. Dann fragt er wieder, ist es voll? Und dann fängt er an, Sand reinrieseln zu lassen. Ich glaube, die lustige Variante von der Geschichte ist, dass er am Ende auch noch ein Bier reinschüttet. Und sind der Meinung so, ein Bier geht immer. Ja. Und wenn wir eben mit unserem Leben, und das symbolisiert hier das Glas, das Gefäß, wenn wir da eben das Füllen mit Sand im Getriebe, mit E-Mails, mit den kleinen unwichtigen Dingen, ich sage jetzt mal bewusst unwichtigen Dingen, dann sind für die großen wichtigen Dinge ist natürlich kein Platz mehr. Wenn wir die nicht als erstes ins Glas tun, dann fallen die unten, ja, dann fallen die durchs Raster. Und ich möchte nicht bezweifeln, dass die To-Do-Liste ewig lang ist, aber die Frage ist, kannst du, auch wenn du nicht für deine Kraftfelder sorgst, und ich sehe zum Beispiel sich wohlfühlen in den eigenen vier Räumen oder wo immer man auch ist, das sehe ich als ein Kraftfeld. Sport zu machen und etwas für meinen Körper zu tun, ist ein Kraftfeld. Also ich sage bewusst, du brauchst die Gegenziele. Und dann wirst du auch vielleicht klarer erkennen von den 99 To-Dos, welche sind jetzt vielleicht die drei wirklich wichtigsten.
Ja, wahrscheinlich ist das, ja, es ist in der Regel so.
Ja, und für mich ist es einfach ein gutes Tool, dann von Überforderung wieder in proaktives Tun zu kommen. Ins Handeln.
Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was ist, im Thema Resilienz im Themenfeld Resilienz der meist unterschätzteste Faktor?
Oh je, das würde ich jetzt sagen, ist sehr individuell. Fällt mir jetzt gerade schwer, das auf eine bestimmte Sache zurückzuschließen. Also da erlebe ich immer wieder, dass eigentlich bei jedem das ein bisschen anders sich verhält. Es geht ja pauschal gesehen bei Resilienz auch um Ressourcen aufbauen und Belastungen abbauen. Und wie ich jetzt in eine Ressourcenhaltung komme, beziehungsweise welche Belastungen ich wie reduzieren kann, das verhält sich ja doch bei jedem dann wieder sehr individuell. Aber es hatte sich schon angehört, die Frage für mich, wie als ob du was Bestimmtes. Nee? Okay. Nee,
ich hatte gar nichts, ich hatte nichts Bestimmtes im Kopf, aber jetzt habe ich was Bestimmtes im Kopf, du hast nämlich gerade gesagt. Oder ich habe verstanden. Von einer Problemhaltung oder ähnliches, hast du gerade gesagt, in eine Ressourcenhaltung zu kommen. Und das Thema Haltung finde ich hier spannend. Eine Ressourcenhaltung. Ich kann es mir in etwa denken, aber kannst du das einmal kurz sagen? Was ist eine Ressourcenhaltung? Wie komme ich da rein?
Also ganz oft ist es so, dass wenn Menschen eine Krise erleben, dass sie dann ihre eigenen Ressourcen nicht mehr erkennen. Also sie sehen einfach nicht mehr, ja, wenn ich jetzt das Bild schaffe, dass jemand auf einem offenen Wasser treibt, er sieht nicht den Rettungsring neben sich schwimmen. Und um diesen Ressourcen, ich sage jetzt nicht Haltung, sondern Ressourcenblick auch wiederzufinden, da ist es einfach wichtig, sich Strategien zurechtzulegen. Ja, da gibt es natürlich, für mich selber war ganz großes Thema die Dankbarkeit. Ja. Ich erlebe im Moment gerade in der Pandemie eine leichte, wie soll ich sagen, Frustration, wenn Menschen das Thema Dankbarkeit hören. Habe ich jetzt ein paar Mal auf sozialen Medien erlebt, dass es manche Menschen das Thema nicht mehr hören können. Und trotzdem glaube ich, dass wenn wir wirklich eine große Krise haben, da immer noch ein ganz großer Schatz sich verbirgt oder
Sich darin befindet. Zur Einordnung, es ist Ende April, zur Kriseneinordnung, wenn ihr, liebe Hörerinnen, das hört. Aber mich interessiert vielmehr, wie sieht dieser Schatz aus? Also in einer Krise liegt, glaube ich, auch ganz oft ein Geschenk oder kann ein Geschenk liegen, weil nur der Kontrast macht ja am Ende irgendwie das Schöne auch schön, oder ohne Unglück kein Glück, ohne Freude keine Trauer. So, das kann ich mir herleiten. Aber wie würdest du aus deiner Erfahrung sagen, in der Krise liegt ein Geschenk? Was heißt das?
Ja, du hast es schon sehr gut formuliert. Also wir erleben Licht nicht selten ohne den Schatten oder den Regenbogen nicht ohne den Regen in dem Sinne. Und so hat sich's auch in meinen Krisen immer wieder gezeigt, dass ich muss nochmal speziell auf den Tod, den Unfalltod von meinem Mann zu sprechen kommen. Ich war nämlich selber dabei und habe den Flugzeugabsturz also direkt vor mir erleben müssen. Ich hätte es wahrscheinlich gar nicht geglaubt, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Und ich habe zwar vorher gesagt, dass es einem den Boden unter den Füßen zieht, hat aber in dieser Situation nicht ganz gestimmt. Ich habe nämlich auf einmal eine Kraft von unten über meine Füße. Ich bin an dem Tag barfuß, weil es war ein Julitag, war barfuß. Eine Kraft über die Füße in mich hineinströmen gespürt. Sowas, Leo, habe ich noch nie erlebt. Ich weiß nicht, woher diese Kraft kam, aber ich habe irgendwie gefühlt, mich trägt jetzt gerade, nicht mich trägt was, weil ich bin ja selber ganz standhaft gewesen, aber es hat irgendwas in mir übernommen, ein System hat übernommen. Weil ansonsten wäre ich mit Sicherheit zusammengebrochen, aber ich habe Kraft gespürt.
Ja.
Und mir geht es auch ganz stark darum, dass Menschen wissen, Resilienz bedeutet auch daran zu glauben, dass wenn schwierige Situationen kommen, dass wir nicht daran zerbrechen, sondern dass wir durchaus gestärkt daraus hervorgehen können.
Ja, wenn wir schon vorher eben vorbeugend uns eine gewisse Haltung, Blickweise aufbauen. Das, was du da erlebt hast, dieses Gefühl, war das jetzt mal ganz makaber gesagt im Thema, hat da in gewisser Hinsicht ein Autopilot übernommen oder hast du bewusst, also ist das bewusst passiert, dass du hast es bewusst wahrgenommen, aber du hast ja nicht bewusst dieses Gefühl veranlasst, oder?
Nee, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich der Autor von dieser Kraft war. Ich persönlich glaube sehr stark daran, dass wir Menschen alle verbunden sind. Ja, auch was mit dir in deinem Leben passiert, hat was mit mir und meinem Leben zu tun.
Absolut.
Ja, und es war eher, dass ich wie als ob ich eine universelle Kraft gespürt hätte in dem Moment.
Ja.
Wir können und vielleicht das gerne, da an der Stelle nicht so sehr gelenkt.
Nee, aber das muss ja auch gar nicht immer. Also es geht natürlich dann, sobald wir Sachen nicht erklären können auf der Ratio-Ebene, dann driftet das ja mal jetzt negativ oder in die Tüte gesprochen schnell in irgendwie so eine Art Esoterik-Richtung ab oder wird dahingehend wahrgenommen. Aber ich persönlich empfinde das auch gar nicht so, weil nur weil wir uns Sachen jetzt nicht erklären können oder nicht ausrechnen können, nicht sehen können, heißt das absolut nicht, dass die nicht da sind. Von daher kann ich da absolut mitgehen. ist tatsächlich auch die drei Grundwerte, auf denen auch Humans Are Happy beruht, ist tatsächlich Achtsamkeit, Verbundenheit und Leichtigkeit. Und deswegen, ich bin da total bei dir, dass ich glaube, dass alles miteinander zu tun hat. Selbst wenn ich jetzt, ob ich jetzt O-Saft trinke oder Sprite, ist natürlich erstmal egal, aber irgendwo hat das einfach eine Verknüpfung, weil dieser Schmetterlingseffekt, ich glaube, doch irgendwie da ist. Und auch wenn wir den nicht immer sehen oder was wir auch spüren können, das ist, ja.
Kennst
das ist
du?
Nicht, das ist nicht immer Astrologie.
Ja, ja. Kennst du Ho'oponopono? Sagt dir das was?
Oh, ganz tief dunkel klingelt irgendwas, aber führ gerne aus.
Gefährliches Halbwissen, weil ich jetzt nicht mehr sagen kann, wo sich das Ganze stattgefunden hat, ob es Hawaii war oder doch, Ho'oponopono kommt aus Hawaii, ist also ein Begriff aus Hawaii und dort hat anscheinend ein Gefängniswärter ein überfülltes Gefängnis gehabt und hat sich nicht die Gefangenen angeschaut und mit denen geredet, sondern hat sich denen ihre Akten angenommen und hat dann wie eine Art Vergebungsritual oder einfach eine Verbindung zu sich hergestellt. Und ja, innerhalb kürzester Zeit hatte das Gefängnis wegen guter Führung dann auch wieder Platz und konnte etliche Insassen auch entlassen. Ja, so die Geschichte. Aber da geht es auch nochmal ganz speziell um Vergebung.
Ja, ist auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne. Du kannst eine kleine Tür aufmachen und es erstreckt sich dahinter wirklich ein unfassbar großes Feld, was nochmal ganz, ganz viele verschiedene Aspekte und Beziehungen ja mit einbringt, aufbringt, aber eben auch genau deswegen wieder, weil ganz, ganz viel miteinander einfach verbunden ist. So, und über fünf Ecken mehr wahrscheinlich alles miteinander. Von daher, wie gesagt, ich gehe damit. Ich würde gerne Richtung Abschluss kommen und habe nochmal so ein paar ganz, ganz kurze Fragen auch. Ich würde aber gerne noch einmal spontan einen Satz quasi von dir oder eine Frage stellen, das ist gar nicht ein Satz beenden, nämlich: Warum ist Resilienz wichtig, um Glück und Wohlbefinden im eigenen Leben zu spüren?
Resilienz ist deshalb wichtig, da Menschen nicht an ihren Herausforderungen zerbrechen sollen. Jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch hat es verdient, ein glückliches und zufriedenes Leben zu haben. Und deswegen finde ich es wichtig, sich über Resilienz, darüber Bescheid zu wissen, um eben besser mit den Herausforderungen des Lebens auch umzugehen.
Und wenn ich dich jetzt am Anfang richtig verstanden habe, dann macht Resilienz das einfach dadurch, dass es die Fähigkeit ist, oder der Mensch, der resilient ist, hat eben die situationsbezogene Fähigkeit, sich in eine, ob es jetzt die Ausgangslage ist, aber eben in eine bewusst in eine andere Lage zu versetzen.
Genau.
Und das eben auf den verschiedenen Ebenen, die wir auch besprochen haben.
Manchmal ist vielleicht nur eine kleine Veränderung, nur so ein Notch, oder wie sagt man, nur so ein...
Ja. Ein Müh.
Genau, ein Müh, richtig, die Veränderung eines Müh, aber genau diese Mini-Veränderung kann eben eine ganz andere Richtung dadurch wirken.
Absolut, absolut. Das ist ja auch wieder der Butterfly-Effekt oder was auch immer, was wir da, wie man es nennen will, auch gerade mitgesprochen haben. Oder also du als Welle, angenehme Welle auf dem Boot wahrnimmst, es war halt ein Tsunami, wer weiß. Drei kurze Fragen. Über welchen Satz sollte sich jeder Mensch einmal Gedanken machen? oder über welche Frage?
Dann muss ich jetzt nochmal ein Zitat einwerfen, das mit Sicherheit den Hörern wohl bekannt ist. Am Ende ist alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ich denke, das Zitat kennen viele. Aber sich der Frage auseinanderzusetzen, wann ist es denn gut für dich? Das ist eine Frage, die ich wichtig finde.
Das ist, ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage. Danke, danke, danke dafür. Und wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
Also ich spiele im Moment mit dem Gedanken, ein Buch zu schreiben. Und ich habe vorher von der Erbkrankheit, von den Zystennieren erzählt. Und deswegen würde ich das Buch aktuell, jetzt mit 44 Jahren, Leben mit dem Damoklesschwert nennen.
Da hattest du auf jeden Fall echt eine Antwort so schnell und so präzise parat. Damit habe ich nicht gerechnet. Also Chapeau.
Ja, interessanterweise wusste ich ja nicht, welche Frage kommt. Und deswegen sollte ich vielleicht doch drüber nachdenken, das Buch recht zeitnah anzugehen.
Ja, vielleicht ist das ja auch ein kleiner Hinweis, wer weiß. Super. Also mir bleibt nicht weiter übrig, außer dir ganz, ganz, ganz herzlich zu danken, liebe Anja, für deine Geduld, für deine Offenheit, für deine Zeit, für dieses Gespräch. Mir hat es ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht und mich hat es auch in einigen Bereichen weitergebracht. Ich hoffe, euch, liebe HörerInnen, auch und ich hoffe natürlich dir, Anja, auch. Ich möchte dir gerne das letzte Wort geben.
Vielen herzlichen Dank, Leo, nochmal für die Einladung, für den Austausch. Ich fand es total interessant. Ich finde auch den Podcast, den du machst und vor allem auch dann die drei Ziele. Ja, was war es nochmal? Verbundenheit, Leichtigkeit und Achtsamkeit.
Richtig? Ja, genau. Also als Werte, aber ja. Du kannst auch als Ziel natürlich, ja, wie man möchte, angehen.
Klar. Die Werte, genau. Die sind genau da am Puls zur Zeit und genau die brauchen wir auch. Vor allem jetzt auch in der Pandemie.
Ja. Danke.
Danke dir.
Das war das fünfte Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn du dir die vorgestellten Tools und Methoden noch einmal genauer anschauen willst, dann besuch gerne meine Website humansarehappy.org und abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Als Newsletter-Abonnentin erhältst du alle Gesprächszusammenfassungen nämlich automatisch. Als kleines Extra erhältst du das Modell des Lebensrads beim Abonnieren des Newsletters on top dazu. Im nächsten Gespräch von Humans Are Happy spreche ich mit der Humanmedizinerin und Bundestagsabgeordneten Dr. Kirsten Kappert-Gonter. Ich möchte von ihr gerne wissen, wie die Politik strukturelle Voraussetzungen für die Entstehung und Entwicklung von Wohlbefinden in einer ganzen Gesellschaft schaffen kann. Nur so viel vorab, das Gespräch wird nicht nur spannend, sondern auch richtig informativ. Ich zumindest habe einiges dabei gelernt. Falls du jetzt schon Lust aufs Hören bekommst, dann abonniere gerne den Newsletter. So gehörst du nämlich ganz bestimmt zu den Ersten, die das Gespräch hören werden. Falls du Fragen oder Anregungen hast, kontaktiere mich gerne jederzeit auf Instagram, LinkedIn oder unter hello@humansarehappy.org. Alle Links dazu findest du wie immer in den Shownotes. Folg mir gerne auch auf Instagram, um die Gesprächsinhalte ausschnittsweise in kleinen Postings noch einmal serviert zu bekommen. Ich danke dir fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal, dein Leonard. Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil danke fürs Hören und bis dahin, dein Leo.